Willkommen an Bord der MS Calypso. Lasst uns gemeinsam den Anker lichten und in See stechen, um die faszinierende Welt der Organisation zu erkunden. Tauchen wir ein in eine Welt voller Abenteuer und Überraschungen, um Wissensschätze zu bergen und Geheimnisse zu lüften. Machen wir uns auf die Suche nach den Mechanismen und Dynamiken, die Organisationen prägen. So. Da ist die MS Calypso wieder und heute im Stuttgarter Hafen. Der Weg war etwas länger von Quickborn nach Stuttgart, aber der Weg hat sich gelohnt oder wird sich hoffentlich gleich gelohnt haben, weil wir heute mal Thema betrachten wollen, was bis jetzt immer so ein bisschen unterschwellig immer mit dabei war, aber es war so ein Thema, was vielleicht so ein bisschen riecht und über das selten offen gesprochen wird und was bei vielen möglicherweise Unbehagen auslöst. Deshalb kurze Vorwarnung, wer mit dem nachfolgenden Begriff Schwierigkeiten hat, der möge bitte an dieser Stelle den Stopp-Knopf drücken und sich nicht weiter mit der Folge beschäftigen, denn es geht heute um Mikropolitik. Klingt immer irgendwie nach Manipulation, nach Hinterzimmern, nach versteckten Agenten, manchmal auch nach Agenten. Und im Grunde genommen kann man sagen, Mikropolitik hat jetzt nicht den allerbesten Ruf, wenn man sich mal so umhört. Und die Frage, die wir aber stellen wollen heute, ist das eigentlich richtig, dass das so ist? Oder kann man das auch von einer anderen Perspektive angucken und sagen, Mikropolitik ist eigentlich ein Teil der Lösung und gar nicht das Problem? Indem man nämlich einfach mal die Frage stellt, wie würden denn Organisationen ohne Mikropolitik funktionieren? Geht das überhaupt? Und das machen wir, habe ich mir überlegt, mit meinem Gast Gregor, so dass wir sagen, ganz schnelle Antwort und dann rennen wir beide weg und überlassen diese Sendung irgendwem anders. Was ist denn Mikropolitik? Kannst du das mal ganz kurz sagen?
Also kurz tatsächlich nicht, aber ich fange vielleicht mal andersrum an, um gleich mal die Einleitung hier zu crashen, weil ich hab früher immer aus Spaß zu meinen Kollegen gesagt, ich bin bekennender Verschwörungstheoretiker. Aber in mir ist dann klar geworden, unter anderem mit den ganzen Dingen, mit denen wir uns in Quickborn beschäftigt haben, eigentlich bin ich bekennender Mikropolitiker. Und deswegen würde ich sagen, diese Einstufung, die ist tatsächlich irgendwie so. Das ist irgendwas nichts, was man irgendwo lernen kann. Das ist irgendwie so ein dreckiges Geheimnis, wo man nicht so richtig drüber redet. Aber deswegen finde ich es eine extrem spannende Perspektive. Und ich glaube auch, es gibt eigentlich keine Organisationen, wo das Phänomen nicht durchdringt. Die Frage ist eher, schaut man hin und erkennt man es so schnell?
Bisschen vorbereitet habe ich mich ja, weil Mikropolitik schüttelt man nicht so aus dem Ärmel, habe ich mir überlegt. Und das mit dem Sehen und Nichtsehen von Mikropolitik, das ist eine schöne Überleitung, weil ich hatte mir schon gedacht, wie kann man denn das beschreiben, wie es ist, und habe von David Foster Wallace aus einem Vortrag eine kleine Geschichte gefunden, die da relativ gut hinpasst und tatsächlich noch zu diesem, ist Mikropolitik eigentlich so ein bisschen fishy, auch was beitragen kann. Die Geschichte, ich kenne vielleicht ein paar, geht folgendermaßen. Es schwimmen zwei junge Fische des Wegs und treffen zufällig auf dem Weg im Wasser einen älteren Fisch, der in die Gegenrichtung unterwegs ist, und der ältere Fisch nickt denen zu, wie ältere Leute das so machen, und sagt: Moin Jungs, wie ist denn das Wasser? Und die zwei jungen Fische schwimmen dann eine Weile weiter und irgendwann guckt der eine den anderen an und sagt: Hä? Was zum Teufel ist denn eigentlich Wasser? Irgendwie war mein Eindruck in der Beschäftigung mit dem Thema, dass das tatsächlich irgendwie so ist. Ne? Mikropolitik scheint da zu sein. Man nimmt sie nicht so richtig wahr. Und die Frage ist, ob auch das nicht wahrnehmende Funktion hat. Kommen wir aber gleich hin. Denn ich habe mir überlegt, wie machen wir das? Wie machen wir was sichtbar, was ja, wo wir beide gerade gesagt haben, ist wahrscheinlich eher unsichtbar. Wie kriegen wir das in den Blick genommen und wie können wir gut drüber reden? Und deshalb habe ich mir ein Beispiel konstruiert. Mal gucken, wie lange das Beispiel trägt. In der Regel sind die Beispiele, die wir auf der MS Calypso am Anfang benutzen, nie die, mit denen wir am Ende dann in den nächsten Hafen einlaufen. Also insofern feuerfrei. Aber erstmal so als grundlegendes Beispiel hat es mir überlegt, wir nehmen diese Homeoffice-Situation mal, ja, und gucken die an und gucken mal, man daran Dinge erklären kann. Was meine ich mit Homeoffice-Situation? Ich persönlich habe es nie erlebt, kenne das nur aus dem Lesen, vom Lesen, durchs Lesen, durchs Zuhören von anderen Firmen. Nach Corona waren ja alle erstmal irgendwie auf Homeoffice getrimmt und dann gab es so eine Phase, wo es eine große Diskussion gab, ob man dann wieder ins Homeoffice zurückkehrt. Ne? Und jetzt konstruiert ich mal so einen Fall. Da gibt also irgendwie ein Unternehmen, Hümpel Pümpel heißt das Unternehmen von mir aus. Und in diesem Unternehmen sagen die Geschäftsführung, wir machen übrigens Folgendes ab sofort. Wir machen 2 Tage, ermöglichen wir Homeoffice, und 3 Tage wollen wir vor Ort arbeiten. Wir verbinden mit dieser Maßnahme das Ziel, dass wir die Zusammenarbeit und den Austausch zwischen den Mitarbeitenden fördern und wir wollen die Unternehmenskultur stärken. Das sagen die jetzt mal so, das verkünden die formell. Ne? Das ist nicht irgendwie, wird einfach nur so geredet, sondern man schreibt es tatsächlich auf, verschickt es per Mail und sagt, das ist im Grunde genommen eine Dienstanweisung. Und dann ist die Frage, was passiert in der Folge? Und in der Folge passiert mal, ich würde fast sagen, nichts. Ja? Weil Team A, die kommen eh nur alle 3 Monate ins Office, weil die an unterschiedlichen Orten wohnen, im Projektgeschäft verbuddelt sind und das einfach auch nicht brauchen. Das gibt's ja auch relativ häufig. Teams, die sich während Corona gebildet haben, wo die Chance genutzt hat, in anderen Städten und Gemeinden nach Arbeitnehmenden zu suchen, die dann eingestellt worden sind und nur plötzlich ist die Situation wieder eine andere und man wundert sich, ah, wir sitzen in Hintertupfingen, haben aber jemanden aus Berlin eingestellt. Der kann ja gar nicht so schnell vor Ort sein. Dann haben wir noch Team B, die sind sowieso täglich im Büro. Das war auch für dieses Team B, auch während Corona schon so. Ich dachte an diese Fälle, wo Leute am Hochofen arbeiten. Hochofen zu Hause, würde Podolski sagen, geht nicht. Und dann haben wir noch Team C. Da gibt's eine informelle Absprache mit der Teamleitung. Dieses Team arbeitet super asynchron. Für die ist alles schon immer fein gewesen. Ja, die müssen sich nicht sehen. Die treffen sich sowieso einmal die Woche im Office und der Teamleiter sagt einfach, Jungs und Mädels, wir machen so weiter wie bisher. Ist doch alles gut, solange wie das keiner sieht, schicki. So, und dann ist jetzt die Frage, was passiert denn? Die Geschäftsführung, merkt die das nicht? Oder tun die nur so, als würden sie nichts merken? Weil sie ja irgendwie auch wahrscheinlich zumindest mal spüren, dass die Leute, die da handeln, das nicht aus Boshaftigkeit machen, sondern weil es irgendwie gute Gründe gibt. Ja, also jedes dieser 3 Teams hat ja gute Gründe, so zu handeln, wie es handelt, haben wir ja gerade gesehen, ne? Passt alles. Und trotzdem will jetzt unsere Geschäftsführung also in der Regel ihre Regel testen und will ein Tracking-System einführen. Ja? Sodass also jeder, der im Office ist, sich dort einträgt und sie es überprüfen können, wer ist denn wie oft da. Es erfolgt ein formaler Beschluss. Die Regel wird faktisch nicht umgesetzt. Sagen wir mal weitergesponnen. Der IT-Leiter sagt, oh, da gibt es Datenschutzprobleme. Da müssen wir vorsichtig sein, müssen wir mal gucken. Die HR-KollegInnen lehnen die Maßnahme ab, weil sie Vertrauen zerstören könnte. Ja? Und die Teamleiter sagen ihren Teams ja eh, ach komm, trag da irgendwas ein und dann passt schon. Ja? Und wir nehmen mal weiter an, Widerstand wird in dem Fall also nicht offen kommuniziert, sondern eher subtil ausgelebt. Ne? Es wird verzögert, man äußert Bedenken, man äußert insbesondere Bedenken juristischer Art, die sich auf dem Rücken der Entscheidenden austragen lassen würden, wenn sie denn greifen würden. Und dann guckt man mal. Würdest du sagen, Gregor, das ist irgendwie ganz weit weggesponnen oder kommen solche und ähnliche Sachen in der freien Wildbahn vor?
Also ich würde sagen, aus meiner Erfahrung oder was man so gesehen, gehört, geredet hat, kommen solche Dinge natürlich vor. Ja? Und da sind jetzt natürlich viele Komponenten dabei, was du jetzt in deinem Szenario, was du erzählt hast. Insofern, da sieht man auch aus meiner Sicht, dieses Thema Mikropolitik erscheint eigentlich nicht alleine, sondern halt immer in einem Kontext. Ja? Und oft natürlich an so einer Stelle, so im weitesten Sinne, auch bei dir fiel ja jetzt dieses berühmte Wort Unternehmenskultur. Also ich glaube, alleine darüber könnte man eine ganze Podcast-Serie machen. Und was wird da eigentlich postuliert als Werten, warum man gewisse Initiativen macht? Und was hat das eigentlich, wenn man es nur postuliert, mit der Realität zu tun? Erfahrungsgemäß löst das eher das Gegenteil manchmal sogar aus. Ja. Also es und natürlich gibt's dann auch diese Komponente Mikropolitik, warum wir uns ja eigentlich hier getroffen haben. Also was ich sagen will, es ist ein bisschen so ein Teilinstrument sozusagen. Aber es kann einem natürlich dabei helfen, solche Situationen versuchen zu verstehen und zu analysieren. Es bringt einen halt auf andere Blickwinkel, als wenn man nur, weil ansonsten schaut man drauf von außen und sieht halt nur Symptome, ja. Das wurde postuliert und das funktioniert nicht. Und das ist schlecht. Also man schaut nicht auf so einer reinen Fakten-Sachebene. Aber interessant wird es ja dann, wenn man versucht, das auseinanderzunehmen. Und dann ist die Betrachtung unter anderem einer mikropolitischen Perspektive, also mal jetzt auf ganz High-Level gesagt, wer hat welche Interessen, wer hat welche Machtkonstellation, wer hat was zum Tauschen, wer kann Dinge blockieren, wer definiert, was wichtig oder richtig ist, um nur mal so ein paar Teilaspekte rauszunehmen, dann ist das auf jeden Fall natürlich interessant.
Wie würdest du denn rangehen? Also wenn das jetzt, dass du mal, also wie gesagt, wenn das Beispiel irgendwie doof wird, dann suchen wir uns ja auf die Schnelle ein neues. Aber wie würdest du denn jetzt als bekennender Mikropolitiker, wie würdest du die Situation analysieren?
Also eine Sache ist ja zunächst mal, das klingt erstmal nach einem Szenario, man muss eigentlich auch nichts regulieren, wo Regulieren keinen Sinn macht. Ja, also warum mache ich überhaupt diesen Schritt, den du jetzt beschrieben hast? Und wenn ich ihn schon mache, ist eigentlich ein besserer Ansatz, aber für den muss man oft werben. Also der findet oft halt so nicht statt aus diversen Gründen. Eigentlich muss man sich das, auch das sind ja lauter Konstellationen, die man vordenken kann. Also wer hat welche Interessenlagen? Was, wenn wir das machen würden, was löst das aus? Ja, also was handle ich mir damit ein? Und eigentlich ist es ratsam, diese Fragen vorher zu beantworten und auf der Basis halt eine Lösung aufzubauen. Ja. Weil es natürlich de facto so ist. Also da sind wir zum Beispiel, wenn du sagst, ein Team ist dann so, die halten sich nicht dran, aber sie liefern gut. Ja, da kommen wir ja dann schon in Richtung so ein bisschen brauchbare Illegalität etc. Also halten wir uns einfach nicht dran und brauchen dafür eine Begründung oder einen Schutzmantel oder was auch immer. Weil das, was in der Regel ja nicht so direkt funktioniert, und das ist halt ein typisch mikropolitisches Thema, eine direkte Auseinandersetzung auf der Sachebene, die funktioniert. Oder die ist in der Regel eigentlich keine Handlungsoption. Zum Beispiel, wenn dann Hierarchen das Gesicht verlieren. Ja. Also man muss sich dann überlegen, wie kann man das transformieren oder welche Handlungshebel hat man noch ab da? Und zwar welche, die auch realistisch sind. Und um zu betrachten, was realistisch ist, muss man eben die Perspektive der anderen Beteiligten einnehmen können. Also da sind wir auch so ein bisschen bei dem Thema, was mir auch sehr stimmt auf der Zeit, glaube ich. Ich glaube, Mikropolitik ist auch ein Talent oder das zu verstehen zu können, ist ein Talent. Also ich habe viele Kolleginnen und Kollegen getroffen, die brillante Teamleiter, Architekten, was weiß ich waren. Aber ich habe viele Leute getroffen, die mit ihren Anliegen dann eigentlich gescheitert sind, weil sie zum Beispiel elaborierte PowerPoint-Decks auflegen können, tolle Argumentationen zeigen können. Also wenn man rein auf der Sachebene schaut, würde man sofort sagen, ja, bin ich dabei. Aber das Ding wird präsentiert und das Vorhaben wird abgelehnt oder scheitert. Oder es entspinnt sich eine Diskussion. Oder 20 Leute legen irgendwelche Blockerargumente auf den Tisch. Und warum passiert das? Unter anderem ist eben, weil man praktisch in der Anbahnung diese Perspektiven nicht, also sie nicht überlegt hat und praktisch sie nicht berücksichtigt hat. Ja. Oder also man bringt eine Initiative, die wichtige Stakeholder halt eher stört. Ja. Und darauf, und das muss man entweder in sein Konzept einbauen oder man muss darauf eine Antwort haben.
Ja, ich glaube, es ist auch ein ganz wichtiger Punkt, was du gerade gesagt hast, unter anderem. Das muss man, glaube ich, immer ganz nochmal irgendwie ganz fett markieren. Es gibt für jede denkbare Konstellation 100.000 verschiedene Denkmodelle, die irgendwie im Teil, teilweise sogar zusammenwirkend eigentlich auf die Situation betrachtet sinnvoll sind. Wir gucken jetzt gerade mal nur aus der einen Richtung oder versuchen aus der mikropolitischen Richtung zu gucken und zu verstehen, was das ist. Also insofern ist mein Appell, es nicht zu verstehen als ausschließlich Mikropolitik macht den Kuchengel, hätte man früher gesagt, ne? Das kann doch mal jemand mit Safran kocht, das beckt, kocht, Quatsch, beckt. Aber das, wo du angefangen hast, würde ich nochmal einsetzen wollen mit dem Beispiel und sagen, wenn man jetzt guckt, was kann man sich überlegen, wie findet man raus, wer eigentlich wen braucht. Ne? An dem Beispiel ist es relativ einfach. Diese Geschäftsführung braucht eigentlich alle Beteiligten, um irgendwas durchzusetzen. Die können das zwar hinschreiben, aber wenn der IT-Leiter sagt, da habe ich Bedenken, das finde ich irgendwie nicht so richtig gut, sitzt der am längeren Hebel erst eine Zeit lang. Der sitzt wahrscheinlich sogar so lange am längeren Hebel, bis die Maßnahme für sich schon so leicht eingestaubt in der Ecke auf den Abtransport wartet. Genauso die Geschäftsführung braucht die HR-Leute, um das an die Mitarbeiter zu kommunizieren. Ne? Wenn die HR-Leute da sitzen und sagen, ja, grundlegend könnten wir darüber mal nachdenken, aber wir haben doch Bedenken. Liebe Mitarbeiter, und wir müssen euch das sagen, dass wir Bedenken haben. Wir haben halt den Auftrag von der Geschäftsleitung, das jetzt euch zu erklären. Dann weißt du auch relativ genau, was dann passiert. Und genauso braucht die Geschäftsleitung die Teamleiter. Nur komischerweise von denen, also weder die Teamleiter noch die HR-Leute noch der IT-Leiter in meinem Beispiel brauchen ja die Geschäftsführung in dem konkreten Fall. Und damit sind Machtanteile schon relativ gut transparent gemacht, oder? Ja.
Und da sind wir eben beim zentralen Thema, wenn man das betrachtet. Das ist nämlich genau, was du gerade gesagt hast. Macht. Ja. Und, oder auch, wir haben schon in der Einleitung so ein bisschen drüber geredet. Das hat irgendwie so einen komischen Beigeschmack. Und so ist es bei Macht ja auch. Also wenn man über Macht redet in einem analytischen oder Beratungs- oder Management-Kontext, dann fühlt sich das irgendwie schlecht und falsch an. Ja, das, aber das, was ich meine oder was man machen muss, ist eben, also Macht einfach neutral als, sagen wir mal, Analyseinstrument zu verwenden. Ja? Also zu beschreiben, und zwar, das ist nicht nur Hierarchie, sondern wer sitzt auf welchen Kompetenzen zum Beispiel, wer kann wirklich sagen, was kritisch ist? Also wenn wir das so weitermachen, dann werden wir Probleme bekommen. Weil das ist eine Argumentation, egal wie die Machtverhältnisse sind, das kann ganz schön viel ins Wackeln bringen. Ja, deswegen ist eben auf Macht zu schauen, aber ich sag mal, soweit es geht, analytisch, emotionslos und das beschreiben zu können, ist, glaube ich, eine wichtige Fähigkeit, wenn man sich solche Situationen anschaut. Weil da gibt's ja verschiedene Denkschulen, klar, ohne jetzt zu weit auszuholen, aber es gibt ja so ein eher, ich sag mal, maschinelles Organisieren sozusagen. Also wenn ich nur gut genug analysiere und Rollen beschreibe und Ablaufprozesse mache, dann funktioniert eine Organisation, weil eine Organisation ist so eine Art Maschine und ich muss nur hart genug arbeiten, dann läuft auch die Maschine wie geschmiert. Das ist ja so die eine Perspektive, die ich jetzt nicht so teilen würde, aber wo ich den Eindruck auch habe, viele Menschen gerade jetzt aus unserer, kann man ja glaube ich sagen, Mitte, Ende 40 Altersgruppe haben das noch erlebt. Also, also das ist eine Denkweise, die ist einfach noch da, ja. Und das andere ist eben, also was natürlich eher so, sagen wir auch, den Diskurs in den Mittelpunkt stellt und dann ist natürlich, wenn ich mir den Diskurs anschaue, dann sind eben die Verhältnisse, die Perspektiven und dazu gehört auch die Machtverhältnisse, ist das ein ganz entscheidendes Thema.
Es gibt ja tatsächlich zig Vorstellungen davon, was Macht ist und was Macht nicht ist. Im Wesentlichen wird es aber wohl sein, das Besetzen von Unsicherheitszonen führt schon mal zu Macht, also Unsicherheitszonen von anderen, was auch immer diese Unsicherheiten auslöst. Dann gibt es zwei Definitionen, die mir zumindest immer hängen geblieben sind. Die eine ist von Max Weber. Macht bedeutet jede Chance, innerhalb einer sozialen Beziehung den eigenen Willen auch gegen Widerstreben durchzusetzen. Gleich viel, worauf diese Chance beruht. Die zweite ist ein bisschen kürzer und griffiger, ist von Stefan Kühl. Ne? Macht ist die Fähigkeit, bei anderen ein Verhalten zu erzeugen, das sie spontan nicht angenommen hätten. Und das ist halt, wenn man es so liest, ist das total einfach. Ich glaube, in einer freien Wildbahn ist Macht, wenn man Macht erlebt und Macht nicht, oder nochmal anders angesetzt, in dem Moment, wo Macht nicht auf meiner Seite funktioniert, dann tendiert man dazu zu sagen, das ist aber doof. Und das ist genauso, finde ich, mit diesen eher maschinistischen Sichten auf Organisationen. Mal dann, wenn die Unsicherheiten groß werden, dann scheinen ja die Organisationen dazu zu tendieren, erstmal das Controlling hochzuziehen. Ne? Und jetzt müssen wir mal genau hingucken. Ne? Jetzt passieren ja irgendwie ganz komische Sachen. Wenn man sieht, wie Leute sich in Erdbebensituationen verhalten, dann versuchen die sich häufig an den Strukturen festzuhalten, die gerade schon wackeln, als könnten sie diese Strukturen festhalten. Hey, Freunde, ihr könnt die Wände eines Hochhauses nicht festhalten. Das wird nichts. Aber instinktiv machen die Leute das. Und ich glaube, das ist halt mit Macht so die große Schwierigkeit.
Ja, und das ist, wie gesagt, mein Appell oder meine Perspektive ist schon, also Menschen suchen halt Orientierung und zum Beispiel, ja. Und dass man diese Orientierung schafft, ist ein Abbild auch von Macht, aber halt in der Umsetzung muss es halt, sagen wir mal, positive Macht sein. Das, was Leute, warum sie dieses Wort glaub nicht mögen, ist, weil sie damit halt negative Erfahrungen assoziieren. Also es werden irgendwelche Dinge beschlossen, die man nicht versteht. Als Betroffener denkt man, warum machen die das? Was soll das? Warum verstehen die uns nicht? Ja? Das ist ja die negative Machtauswirkung. Aber ich glaube schon, es gibt auch sowas wie positive Macht. Ja. Und im Übrigen, das vielleicht an der Stelle auch, viele Leute, die in Hierarchien nicht ganz oben sind oder die nur Teammitglieder sind, die denken ja, sie hätten keine Macht, weil sie so diese gängige Definition im Kopf haben. Das ist aber, also wenn man länger drüber nachdenkt, ist das gar nicht unbedingt so. Ja? Also ich muss, wenn ich das mir zunutze mache, gewisse Konstellation, da sind wir dann wieder ein bisschen bei Mikropolitik, dann kann ich sehr wohl Macht ausüben. Also wenn ich zum Beispiel formuliere, wir stehen hier an dieser Stelle und wenn wir so weitermachen, dann letztendlich mal hart gesagt, das stellt ein unternehmerisches Risiko dar. Wenn ich das so formuliere und platziere, zwinge ich ja den Rest, also auch die vermeintlich Mächtigen, darauf zu reagieren. Also ich habe durchaus auch von unten gewisse Machtressourcen. Die werden bloß oft nicht gesehen.
Absolut. Und das war auch Teil dieses fiktiven Beispiels, was ich da hochgezogen hatte. Ne? Die ganzen Teams, die üben ja quasi Macht aus. Die haben ja verstanden, wenn wir Bedenken haben, blockieren wir das hier. Passiert das alles nicht. Wenn wir es einfach nur nicht tun, was soll denn passieren? Das wird tatsächlich häufig unterschätzt. Und ich finde, es wird nur manchmal mit diesem Circle of Influence wirklich sichtbar, weil es aus meinem Erleben so einfach ist, das nach ganz außen alles zu schreiben. Sagen, oh, da haben wir gar keinen Einfluss drauf, da können wir gar nichts machen. Das sind ja die von oben, ne? Das sind ja diejenigen, die in der Lage sind, formale Regeln zu setzen. Das sind die Mächtigen. Und ich glaube, das ist auch ein Teil von Mikropolitik und Teil des Verständnisses darüber, dass dem eben bei weiten Malen nicht so ist. Es gibt Leute, die sind in der Lage und die haben auch diese Rolle, Organisationen mit formalen Regeln zu besetzen. Und zwar auch das nicht als so eine Unterscheidung von richtig und gut und schön und hässlich oder sowas, sondern die machen das einfach, weil es gar nicht anders geht. Ja, sonst wäre der Raum der Möglichkeiten so groß, da möchte ich mal die ganzen Kollegen und Kolleginnen sehen, die dann sagen, was mache ich denn jetzt? Es gibt ja gar keine Regel. Und das finde ich ist ein interessanter Punkt, dass man auch relativ zügig dann auf die Idee kommt, naja, ohne Regel kann man auch eigentlich gar keine Spielräume entdecken, weil ja dann alles erlaubt ist. Das ist glaube ich, auch so ein Stückchen Mikropolitik, ne? Diese Spielräume zu erkennen und zu verstehen, wofür sind die nützlich? Du hast es, glaube ich, vorhin gesagt, mit was gewinnen wir denn, was handelt uns ein, mit dieser Fragefolge ranzugehen. Ist da deine Erfahrung, funktioniert das eigentlich gut?
Also ich habe vorhin schon gesagt, ich glaube, das zu erkennen oder Leute dahin zu führen, ist tatsächlich ein Talent. Ja, und zwar eins, auch nicht nur ein eindimensionales, sondern man braucht so ein bisschen halt Analysefähigkeit und Empathie und man muss eben Menschen dahin führen können. Und ich glaube, diese Dreierkombi, wenn man die hat, kann man das auch. Oder dann habe ich auch selbst erlebt tatsächlich schon öfters, also dass man tatsächlich dann Leute, die auch sonst diesen Blick nicht haben, weil sie zum Beispiel gute Fachleute sind oder andere Fokus haben, kann man sie dahin führen, ja. Und dann redet man ganz anders über Situationen und über Handlungsoptionen. Also man kann dann auch besser als Betroffener oder Betroffene reflektieren, wo man eigentlich gerade steht und welche. Also, und in der Regel ist es auch immer so, was ich auch immer versuche, den Leuten mitzugeben. Man sucht immer schnell so die Auseinandersetzung. Ja, das ist irgendwie halt so, da sind wir irgendwie drauf gepolt, ja. Also Person A hat die Perspektive, Person B hat die Perspektive, jetzt konkurrieren die, was übrigens in der Organisation eigentlich fast der Normalfall ist, wenn man Arbeit aufteilt. Ja. Das ist ja auch was Funktionales, so wie Strukturen oder Regeln. Das Problem ist halt das Zusammenführen. Ja. Und wenn das Zusammenführen dann schwierig wird, also man verhakt sich in so einer vermeintlich auch wieder auf der Sachebene so einer Auseinandersetzung. Ja. Ich sage immer zu den Leuten, dreht so euren Blick drauf rum. Eine Perspektive ist halt auch, such nicht die Auseinandersetzung. Du zwingst ja den Gegenüber dazu, deine Perspektive einzunehmen. Aber er hat gar nicht diese Interessenlage. Also das wird nicht funktionieren. Ist eigentlich relativ logisch. Ja? Also such nicht die Auseinandersetzung und versuch, dich durchzudrücken, sondern suche den Win-Win. Also suche etwas, was euch beiden nützt. Oder was für euch beide positiv erscheint. Und öfter als man denkt, kann man da was finden. Das ist eigentlich das Interessante an der Perspektive.
Weiß ich gar nicht, ob das wirklich öfter als man denkt so ist oder ob man sich das dann einfach hinten raus schön redet, weil man feststellen muss, dass man den Machtkampf verloren hat. Das kann ja auch mal vorkommen. Aber Spaß beiseite. Ne? Ich bin da sofort dabei und will das noch ein bisschen vertiefen. Du hast gesagt, diese Perspektiven gegeneinander stellen, ne? Das ist das, was nicht funktioniert. Wenn man es als Gegenpol aufzieht. Eine schöne Frage ist ja dann auch immer, ne, was ist denn das sowohl als auch? Wenn man sagt, das ist das eine und dann gibt es noch das andere und was ist das sowohl als auch? Und dann kann man auch noch fragen, was ist das weder noch? Und dann hat man ein schönes Tetralemma. Das kann ich nur empfehlen, sich darüber Entscheidungen zu erschließen und vor allen Dingen auch Alternativen zu erschließen. Ich finde, darauf kommt es ja im Wesentlichen an, dass man nicht behauptet, man sei alternativlos. Es gibt immer eine Alternative. Man muss nur bereit sein, die Konsequenzen zu tragen. Und manchmal treten dann Notwehrtatbestände ein, würde ich mal sagen, wo man einfach sagen muss, die Konsequenz ist das Ergebnis nicht wert. Und dann duldet man das, was da eben passiert. Wenn man von diesen Extremfällen aber mal weggeht, ist meine Behauptung, dadurch, dass wir häufig nur über Standpunkte uns tatsächlich austauschen, ist sowieso schon immer so ein dagegen mit inbegriffen, weil Standpunkte am Ende ja nichts anderes sind als das Ende einer Erkenntnisreise. Habe ganz viele Variablen miteinander in irgendeiner Form von Beziehung gesetzt und daraus kommt mein Standpunkt. Das ist ja, ich stehe an diesem Punkt und nicht, komm, wir laufen mal gemeinsam irgendwo hin. Dieses Verfestigen der Gedanken beim Reden, das findet ja selten statt. Und ich glaube, das, was du als Analyse vorhin so kurz angerissen hattest, ist ja genau der Schlüssel zum Glück, indem man sagt, lass doch mal den Standpunkt Standpunkt sein und lass uns den doch lieber dekonstruieren und lass uns mal gucken, wo bist du denn, wo abgebogen, dass du zu diesem Ort gekommen bist? Was sind denn die Annahmen dahinter? Was sind die Vorstellungen von der Welt dahinter? Was ist deine Konstruktion von heute, morgen, übermorgen? Und ich finde, wenn man da hinkommt, dann ist das so total befreiend, weil man dann feststellt, ach ja, es geht ja gar nicht um richtig oder falsch, hoppla.
Ja, und es ist auch so ein Paradoxon. Also ich denke, jeder hat sowas erlebt oder in seiner, wie auch immer, Organisationsalltag oder was er berät oder was auch immer. Ja, aber man sieht dieses Muster ja wirklich ständig, sehr stark. Ja. Aber so irgendwie, dass man daraus produktiv was macht, ist für viele Leute, Betroffene, Führungskräfte, nach meiner Erfahrung schwierig. Also das ist auch vielleicht auch so eine methodische Überforderung. Also dass man eigentlich, man muss halt andere Diskurse führen oder man muss lernen oder sich darauf einlassen, dass man eben miteinander verhandelt, aber halt produktiv verhandelt und nicht nur mit so Totschlagargumenten. Ja. Und weil da geht's, da kommt man wieder so auch zu diesem Thema Tauschen, Unsicherheitszonen und so, ist natürlich klar, Beteiligte, die irgendwelche Unsicherheitszonen besetzen, ob es jetzt Finance, Legal, was auch immer sein mag, also Leute, die irgendwelche Blockerargumente hinlegen können, machen das halt auch. Und zwar aus ihrer Interessenlage heraus. Ja. Und wie gesagt, dann ist eher der Punkt, glaube ich, und da gibt es ganz unterschiedliche Ansätze und da muss ich eben auch, also da bin ich auch wieder so bei diesem Thema Vordenken, ja, wenn ich die Akteure kenne, wenn ich ihr Handeln kenne, wenn ich ihre Backstory kenne, wenn sie schon länger irgendwo sind, behaupte ich, kann man sich vordenken eigentlich und darauf so ein bisschen seine Herangehensweise eben abstimmen. Und was, glaube ich, auch wichtig ist, das hat nichts mit Manipulation zu tun. Ja? Also viele Leute denken auch, wenn sie Mikropolitik hören, das ist sowas wie neurolinguistisches Programmieren. Ja? Also ich mache gewisse Sachen, um Leute zu Entscheidungen zu manipulieren. Darum geht es nicht, sondern es geht einfach darum, sich besser vorzubereiten und, sagen wir mal, produktivere Diskurse zu führen, als welche, die halt hängen bleiben oder verhaken oder eskalieren oder in irgendwelchen Boards detonieren oder was auch immer, ja. So.
Da muss man einhaken, weil das ist ja eins der legendärsten Telefonate, die wir zusammengeführt haben, war ja, du, Gregor, ich muss dir mal was fragen, ja. Und dann haben wir mikropolitisch tatsächlich ja auseinandergenommen und analysiert, was da gerade ging. Hat quasi eine ganz fantastische Fallberatung von dir bekommen. Und hab dabei ja für mich nochmal ganz klar bekommen, wie schwer das eigentlich ist, in so einer Situation, in der man handelt, diesen Pauseknopf zu finden und zu sagen, warte mal, du musst jetzt ja gar nicht, sondern du solltest erstmal angucken, was passiert denn da und du solltest erstmal vordenken, was da passieren könnte, bevor du dann aktiv wirst. Und im Hinterkopf behalten, übrigens alles, was du dir da ausdenkst, hast du dir ausgedacht, Erkenntnis entsteht durch Handeln. Diesen Spagat vernünftig auszutarieren, finde ich unendlich schwer. Wie machst du das?
Na, ich bin ja in der glücklichen Lage, dass ich in der Regel nicht über mich selbst verhandle. Also, und deswegen ist das, also was du jetzt beschrieben hast in unserem Gespräch, erlebe ich halt auch sonst. Also das ist eine sehr schöne Beratungsleistung, die man anbieten kann. Also auch für den Beratenden. Also wenn das tatsächlich, wenn die Leute hinterher sagen, das hat mir jetzt geholfen, ich schaue da ganz anders drauf. Ja, also und das hat mir eine ganz andere Perspektive gegeben. Und daraus kann ich vielleicht sogar einen produktiven nächsten Schritt machen oder etwas ganz anderes machen, ne? Also das ist natürlich was, was einen auch einfach freut, ja? Aus meiner Sicht zumindest. Aber natürlich ist es andersrum so, ich spreche natürlich mit vielen Führungskräften zusammengearbeitet, Teamleiter, was auch immer. Natürlich fairerweise, wir können hier gemütlich zusammensitzen und so darüber sprechen, wenn man in der Action drin ist, ja? Und natürlich Druck hat, Ziele hat, sonstige Sachen, das Postfach läuft sowieso über, Termin hat sowieso keiner mehr frei etc. Diesen Stopptaste sozusagen zu finden, ist halt schwierig im Alltag. Kann ich auch nachvollziehen. Ne? Aber umso besser ist es halt, wenn man jemanden hat, mit dem man das halt spiegeln kann. Oder der sagt, wir nehmen uns die Zeit. Und sei es abends in der Kneipe bei einem Bier. Deswegen muss man ja keinen 6-Stunden-Workshop machen.
Kollege hat früher gerne gesagt, wir sind hier übrigens nicht in der Gehirnchirurgie und wir retten auch kein Leben. Wir können uns gerne mal 5 Minuten Zeit nehmen und drüber nachdenken, was da passiert. Ich glaube, aber es ist so, wie du sagst, ne? In der Action ist total schwierig und man kann sich halt auch nicht selbst beobachten und dann diese Anker setzen. Also insofern ist so ein Austausch dann schon tatsächlich Gold wert. Also das war für mich so eine Erkenntnis, die mich für das Thema erwärmt hat, da nochmal genauer hinzugucken, weil man kann das ja alles spannend finden, aber wenn man tatsächlich diese Analysefähigkeit sich ermöglicht, sag ich mal, ne, und ich will gar nicht von Erlernen reden, sondern von Ermöglichen, weil es was ist, wo du diese Beobachtung von außen einfach brauchst. Ja, wo dir jemand sagt, ach, guck doch mal dahin, das ist ja auch nochmal ein anderer Blickwinkel. Denn dann ist das Gold wert, weil man einfach aus seiner Perspektive heraus auf die Welt guckt. Und wie will ich den blinden Fleck denn selber finden?
Ja, und du bist ja einfach auch nicht neutral. Also vieles, worum es da geht, es geht ja auch um persönliche Beziehungen. Ja, das ist ja auch so ein Thema. Ja, Organisationen werden ja oft so als, also gerade wenn man diesem faktenorientierten Diskursbild anhängt, ist es ja ganz stark so, da werden solche Sachen ja so an Rand gedrängt oder eben nicht thematisiert. Aber natürlich ist es so, da arbeiten Menschen zusammen. Die haben Erfahrungen miteinander, die haben gewisse Instinkte, auch sogar unbewusst, wie sie sich empfinden, was das Verhalten bei ihnen triggert, etc. Plus man hatte vielleicht früher irgendwelche Konfliktsituationen. Das alles spielt ja da mit rein. Ja? Man ist ja nicht neutral im Kopf, kann man gar nicht erwarten. Ja? Gleichzeitig sind aber manche Herangehensweisen so, weil man denkt, das sei professionelles Arbeiten, dass man sowas außen vor lässt, was eine Illusion ist, meiner Meinung nach, aber wird halt manchmal so gemacht, ja. Dass man das, also man hat es halt im Rucksack drin, ja. Und das heißt aber auch, wenn man zusammen drauf schaut, muss man auch darüber, glaube ich, sprechen, weil nur dann kommt man zu einem Erkenntnisgewinn.
Stellt aber eine große Bedingung an das Beratungsgespräch, ne? Also diesen Rucksack kippst du ja nicht aus, weil du sagst, ach, schön, dass wir uns gerade kennengelernt haben. Wir kennen uns seit 3 Sekunden. Sie heißen wie nochmal? Ach, lassen Sie ihn. Hier haben Sie meinen Rucksack. Das macht ja keiner. Ja, und das ist halt, gerade in Machtfragen ist das so heikel, oftmals darüber zu reden und zu gucken. Manchmal gelingt das, ne, dass man Sachen irgendwie so ein bisschen lustiger darstellt und sich dann ein bisschen so ein
bisschen drüber macht. Ja, und das Reden darüber, da kommen wir zu einem anderen Begriff, also über Macht haben wir schon gesprochen, ein anderer Begriff ist halt Vertrauen, ja. Und hier, wenn man darüber spricht, geht es eben auch um das Vertrauen, dass man, also wenn es auch zu der Person unter 4 Augen ist, mit der man das reflektiert. Aber also man muss ein bisschen in Vorleistung gehen. Ansonsten kommt man da nicht hin. Ja? Dann bleibt man da stehen, wo man steht mit seinem Problem. Ja? Also das sind alles so Facetten. Auch das ist übrigens, also Mikropolitik im Kleinen, auch zwischen Berater und Beratendem gibt es ja auch irgendwie, zumindest wenn sie aus der gleichen Organisation kommen, je nachdem, was sie dort für eine Rolle haben.
Ja, Vertrauen ist ja dann nochmal vielleicht fast noch heikler als Macht.
Das Heikle an Vertrauen ist, glaube ich, vor allem, dass man sich sehr enttäuschen kann oder dass Leute Angst davor haben, zu enttäuschen oder enttäuscht zu werden. Ich glaube, das ist bei Vertrauen ein relativ starkes Moment. Das heißt, es ist auch eine Verantwortung natürlich, wenn jemand zu dir kommt und sagt, ich habe die und die Probleme, ich komme da nicht mehr weiter. Also das ist ja teilweise, also man muss sich ja öffnen, ja. Und das ist ja ein Vertrauensbeweis sozusagen. Und wenn ich das höre, bin ich natürlich in der Verpflichtung, auch in der emotionalen Verpflichtung, das anzunehmen und daraus was möglichst Gutes zu machen, soweit ich das kann. Ja, natürlich kann ich nicht zaubern. Manche Dinge sind einfach schwierig, schlecht, toxisch, was auch immer. Sowas gibt es auch. Aber die große Mehrzahl der Situationen, die ich erlebt habe, aus denen kann man irgendwelche neuen Impulse geben. Oder man kann Leuten helfen. Und das ist eigentlich ein schönes Gefühl. Aber man muss natürlich wissen oder versuchen einschätzen zu können, was man da tut oder wo auch die eigenen Grenzen sind.
Dann kann man ja schon mal zumindest grundlegend festhalten, also These stelle ich einfach mal in den Raum, Mikropolitik ist gar nicht die Ausnahme, sondern tatsächlich der Normalfall. Findet halt immer statt. Und sich davor zu verstecken ist eigentlich Unfug. Man kann sich vor dem Wasser nicht verstecken, wenn man ein Fisch ist. Also wenn man das macht, dann wird es halt irgendwie auch doof.
Die Frage ist vielleicht, wie stark man betroffen ist davon, ja, oder wie stark man es bespielen will. Weil das hängt natürlich ab, wenn ich einen klar begrenzten Verantwortungsbereich habe und der funktioniert, dann ich liefere das, was ich liefern soll, dann ist das, und ich habe keine tiefergehenden Pläne, dann ist das natürlich, kann das okay sein. Ne? Also natürlich ist das kein Pflichtding. Andererseits, es erinnert mich so an so eine andere Geschichte, wo ich mich länger mit beschäftigt habe. Da geht es eigentlich eher um Projekte. Es gibt von, kennst du wahrscheinlich auch, dieses Buch How Big Things Get Done von dem Ben Flüffbjerg. Das ist so ein dänischer Professor für IT im weitesten Sinne. Der hat sich sehr viel mit Großprojekten beschäftigt und unter anderem auch, warum viele davon scheitern und was eigentlich die Gründe dafür sind. Aber er hat dann in dem Buch, ist unter anderem formuliert er da sogenannte Heuristiken für Masterbilder. Also sein Idealbild eines jemanden, der gute, funktionierende Projekte macht, ein sogenannter Masterbilder. Und eine Heuristik davon lautet, build your bridges before you need them. Also das ist eine seiner Empfehlungen, die Chancen erhöhen. Und auch hier klingt jetzt auch so ein bisschen so manipulationsmäßig, aber das ist auch hier, glaube ich, nicht gemeint, sondern eben überleg dir, wer kann für dich wichtig sein oder wen brauchst du auf jeden Fall. Das sollte man eigentlich beim Projekt ja ohnehin wissen, logischerweise, aber auch das als Reflexions wäre hilfreich. Haben wir aber auch schon anderes erlebt vielleicht. Aber also, dass man das als Reflexionssicht nimmt, ja, das ist, glaube ich, gar nicht so selbstverständlich. Es klingt erstmal banal, aber ich glaube, das ist tatsächlich ein guter Hinweis.
Ich habe gerade sofort so eine Lampe anbekommen im Kopf, die hieß, man müsste mal wieder Stakeholder-Maps angucken. Stimmen die denn noch? Also, hey. Genau das, was du gerade gesagt hast. Ne? Natürlich wissen alle, dass man sich seine Stakeholder in einem Projekt angucken muss und dass man verstehen muss, was die wollen, warum die das wollen, was für Schwierigkeiten die haben, wo dran die hängen, was für Hindernisse die verspüren, damit man einschätzen kann, wie sich die Stakeholder in dem Umfeld, in dem Kontext gerade bewegen. Und das wird am Anfang gemacht mit großer Akribie und großer Freude, weil es, glaube ich, noch im Zuge der Projektgründung irgendwie hat es noch so einen Spirit. Und dann guck mal ein halbes Jahr später, hat sich eigentlich an dieser Stakeholder-Map was verändert? Meine Behauptung ist, bei 90% der Stakeholder-Maps dieser Welt, nein. Die schreibt man einmal auf und sagt, man hat man es ja. Das ist aber, wenn man das in diesen mikropolitischen Kosmos steckt, dann glaube ich, ist das ein Risiko, ja, wenn man das nicht als laufende Arbeit betrachtet und jedes Mal wieder fragt, was ist denn jetzt eigentlich? Was ist denn jetzt eigentlich? Was für Auffassung vertreten denn die beteiligt? Wer muss denn hier mit wem eigentlich jetzt kooperieren? Und auch da wieder ist ja nicht die Erkenntnis an sich der Gewinn, sondern die Differenz ist ja eigentlich das Gold. Nämlich die Differenz zwischen, ich hatte es mir so vorgestellt und so ist es gekommen. Wie ist denn dieser Unterschied entstanden? Da steckt es ja eigentlich drin, ja. Und dann ändern sich ja Ziele von Leuten unterwegs, Abhängigkeiten zu bestimmten Akteuren ändern sich. Werte werden andere, die wichtig werden, weil sie plötzlich der Arbeitsmarkt ändert.
Das fällt mir gerade ein. Da habe ich neulich auch mit einem Kollegen drüber philosophiert. KI, ja, oder KI-Projekte, ja. Und auch das kann man unter anderem aus einem mikropolitischen Kontext ein bisschen anschauen, weil ich glaube schon, man sieht so einen gewissen Trend, also andersrum, Leute wissen halt, KI, AI ist generell ein Trendthema, ist ja auch eine wichtige Weiterentwicklung, aber was macht man daraus? Oder was startet man eigentlich an Initiativen? Ja? Und man sieht ja viele solche Geschichten, dass man jetzt, und das wird dann auch so bezeichnet, wir starten jetzt KI-Projekte. Ja? Und ich habe eigentlich persönlich ein bisschen provokant die These aufgestellt, es gibt keine KI-Projekte. Es gibt vielleicht Veränderungs- oder Digitalisierungsprojekte und KI kann da ein sehr wichtiges Werkzeug sein, ne? Sinnvoll eingesetzt. Aber wenn man praktisch federführend auf diesen Trend drauf geht und startet dann, das wird ja auch dann gern so halb agile verkauft, ja? Also wir machen da iterativ, wir probieren mal was, ja? Und dann werden da irgendwelche Dinge entwickelt, sage ich jetzt mal ganz allgemein. Zufällig ist es auch oft so, da gibt es gar keine so richtige Problemdefinition oder ist das eigentlich messbar, ob das was bringt oder attackiert das eigentlich wirklich die Probleme, die wir haben oder ist es einfach nur so ein Show-Dingens sozusagen? Also das ist was man da beobachten kann, glaube ich, weil meine persönliche Meinung ist natürlich eigentlich, KI hat ein Riesenpotenzial, aber such dir deine drei Top-Probleme, die man damit angehen kann und mach es und beweis es. Das ist aus meiner Sicht ein strategisch unterfüttertes Hingehen. Aber nicht so ein Ding, wir können jetzt mit AI die Schuhbändel generieren.
gucke ich so ein bisschen anders drauf, weil ich glaube, also ich erkenne für mich, dass du sagst, Achtung, Zweckmittelverdrehung, ne, das ist eigentlich immer dann, wenn ich eine Technologie als Überschrift benutze, wir führen jetzt ein, in dem Fall jetzt gerade ist es KI, dann ist eigentlich die Zweckmittelverdrehung vorprogrammiert. Und dann wird das gemacht, egal worum es geht. Auf der anderen Seite glaube ich aber auch, dass es nicht immer nur funktioniert, aus einem Problemverständnis heraus Projekte zu initiieren oder Dinge auszuhandeln oder irgendwas zu finden, was man, ja, wenn ich habe ich kein Problem, dann kann ich daran nicht arbeiten. Das, glaube ich, ist gefährlich, weil manchmal aus dem Vorhandensein von Dingen erst Ideen entstehen können. Und ich sehe, wenn du sagst, diese Dinge ausprobieren und beweisen, dass da was geht, das glaube ich auch ganz, ganz wichtig. Aber dafür brauchst du nicht immer ein Problem. Manchmal hilft das reine Ausprobieren. Und ich finde, gerade bei diesem Thema würde ich alles supporten und unterschreiben, wo jemand hingeht und sagt, lass es uns doch bitte mal ausprobieren. Und dann finden wir raus im Umgang damit, was wir für Ideen entwickeln können. Wichtig ist, es mal in der Hand gehabt zu haben und nicht zu sagen, bäh, Erbsensuppe esse ich nicht, aber noch nie Erbsensuppe gegessen zu haben. Ja, das kann man hinterher immer noch sagen, schmeckt nicht. Ne? Ich glaube aber, dass dieses Thema, diese Trendthemen, die werden aber häufig in mikropolitischen Spielen benutzt, um was klar zu machen.
Es ist natürlich eine Zuspitzung, aber das ist genau das Phänomen, was ich halt meinte. Ja? Also dass im mikropolitischen Kontext nimmt man solche Themen gern, also in so einer Art Schauseitenfunktion, ja. Weil man weiß, das findet Zustimmung, das ist gefällig. Da ist auch keine so richtige Ergebnisbindung. Oder wenn, hat man eine gute Begründung, warum es keine Ergebnisse gibt. Ist ja alles neu. Ja. So. Ja, und klar. Also das ist so nur eine Beobachtung am Rande. Also es gibt so eine Trend-Mikropolitik, kann man vielleicht sagen.
Ah, ja, schöner Begriff.
Also das gibt's und ich glaube aber, auch das gibt's oder wird halt öfter beschrieben. Ich glaube, es gibt auch so eine Mikropolitik des Stillstands. Also das egal, was man an einen herangetragen wird, man ist nicht zuständig oder es muss noch das und das betrachtet werden. Sowas gibt es auch gerade in so, sagen wir mal, weniger dynamischen Kontexten oder nicht so stark entwicklungsgetriebenen Kontexten, was auch immer das jetzt sein mag. Also jetzt öffentliche Verwaltung zum Beispiel. Ja. Oder aber selbst Firmen, die halt, was weiß ich, die verspüren nicht so den Innovationsdruck, ob das wirklich korrekt ist als Schluss, ist eine ganz andere Frage. Aber die entwickeln gerne so oder manchmal auch so eine Kultur. Ja. Also egal, was man vorschlägt, es wird so überreflektiert, aber nie gestartet. Oder es wird nie gehandelt. Es könnte ja falsch sein.
Es könnte aber auch Unsicherheiten erzeugen, die man gar nicht erzeugen darf. Ne? Da muss ich gerade bei Verwaltung dran denken. Ich bin eigentlich ganz froh, wenn die Verwaltungssachen, warte mal, den Satz muss ich jetzt irgendwie vorsorglich formulieren. Also wenn Verwaltung funktioniert, finde ich gut, wenn sie stabil funktioniert. Das, so war der Satz, glaube ich, richtig.
Das finde ich übrigens auch gut.
Ja. Aber was man daran sieht, ist ja, das ist die Frage, und das hattest du vorhin auch schon mal aufgeworfen, ne? Wann ist es nützlich? Für wen ist das, was da gerade ist, nützlich? Das, was jemand da macht, macht jeder aus der Überzeugung heraus, dass es notwendig und richtig ist. Selbst wenn man sagt, ich finde das persönlich total doof, aber ich muss das jetzt machen. Und das mag aus anderen Perspektiven immer anders aussehen. Aber deshalb ist diese, finde ich gerade diese in diesem Kontext Mikropolitik die Frage so wichtig, was glaubt denn der Akteur, was er durch sein Handeln gerade gewinnt? Und nicht zu sagen, der kann da gar nichts gewinnen. Die Instant-Antwort ist immer, der kann da gar nichts gewinnen, das ist doch Quatsch, das muss der sehen, muss er verstehen, dass das Unsinn ist.
Also das ist halt, genau, also auch meine Erfahrung oder das, was man ja auch in vielfältiger Literatur darüber lesen kann, der Anteil der Menschen, die sozusagen pathologisch anderen schaden wollen, der ist mikroskopisch klein. Ne? Das ganz Überwiegende, wo man aber solche Konfliktverhakungssituationen sieht, ist praktisch Leute, also was man letztendlich ja lokale Rationalitäten auch nennen kann, Leute handeln aus ihren Perspektiven, aus ihren Interessenlagen, die oft auch in einer Formalstruktur und in Verantwortung und Machtstrukturen halt begründet sind. Ja. Und das ist ihnen teilweise selber nicht bewusst, das muss es aber auch nicht sein, aber es ist so, da drauf zu schauen, ist halt ein Mittel, um überhaupt mal zu verstehen, was passiert und oder anderen eine Reflexion zu bieten oder zu überlegen, wo sind denn Hebel, Optionen, Gestaltungsmöglichkeiten. Was könnten wir denn tun? Was könnten wir denn anders machen? Gerade wenn es verfahren ist. Im Idealfall vermeidet man halt, dass es verfahren wird.
Ja, und manchmal ist das aber auch, ist das ja auch günstig, ne? Wenn, dass man im Prinzip Konflikte schüren, ist auch eine Fähigkeit an der richtigen Stelle. Ne? Dafür zu sorgen, dass einfach dadurch, dass man Konflikt, will nicht sagen organisieren, weil der im Grunde genommen schon angelegt ist in der Struktur, aber diesen Konflikt gegenwärtig werden lässt, dass man damit eigentlich so Pfadabhängigkeiten rütteln kann tatsächlich und so ein System dann anfängt, an der richtigen Stelle so ein bisschen anzupieken und zu sagen, guck mal, ist das eigentlich noch richtig so, wie es so ist? Aber auch das ist wieder dann eine Frage, hat man die Kooperationspartner dafür? Wem besorgt man damit eigentlich Arbeit, die derjenige gar nicht gebrauchen kann? Das ist ja auch immer, fällt mir gerade eine schöne Frage, ne? Wem beschaffe ich eigentlich gerade Arbeit, der sowieso schon einen vollen Schreibtisch hat? Und warum sollte der von dem Schreibtisch was runternehmen, um die Arbeit, die ich hinlege, auch noch zu machen?
Ja, und da sind wir wieder bei meinem schönen Win-Win. Das ist das, was ich meine mit Win-Win. Ja, das muss ja nicht heißen, dass beide sie ihren Umsatz verdoppeln, aber gibt es irgendein Puzzleteil oder vielleicht sogar mehrere, wo zumindest keiner was verliert? Oder im Idealfall beide was gewinnen? Ja, weil das sind die Dinge, die man am einfachsten nach vorne bringen kann, natürlich dann. Ja.
So gesehen ist halt dann am Ende immer noch Notwehrtatbestand. Ne? Es muss die verschiedenen Interessen, um die es geht, miteinander in Beziehung setzen und sagen, wenn ich das eine verletze, ist das gerechtfertigt oder nicht? Weil ich kann nicht allen Erfordernissen gerecht werden. Es geht einfach nicht. Viel zu viele Erwartungshaltungen, viel zu viele Interessen auf dem Tisch immer, um zu sagen, ich werde jedem Interesse gleichwertig gerecht. Funktioniert nicht. Wird nicht so kommen.
Und das andere ist halt, nur weil du gesagt hast, Konflikte auch mal detonieren lassen, sage ich es mal in meinen Worten. Da sind wir so beim Thema kritische Momente schaffen. Ja? Also was passiert denn wann und wer macht welchen Impuls auf welche Art? Wie bereitet man den vor? Mit wem spricht man? Auch so ein bisschen unterm Radar. Da gibt's nämlich unheimlich viele Instrumente. Nur die meisten Leute denken nicht dran oder halten die nicht für gangbar oder was auch immer.
Ja? Legitim, ne? Also auch vor sich selber nicht zu legitimieren. Oh, ich betreibe jetzt hier Hinterzimmerpolitik. Darf man das? Dann bin ich ja genau wie die anderen.
Ja. Also das sind ja auch Loyalitätsthemen teilweise. Und das ist auch für manche Leute eben schwierig. Man kann natürlich Dinge empfehlen, aber ob sie funktionieren, kann man nicht versprechen. Man kann nur, wenn man gut ist und die Organisation kennt oder einiges rausfinden kann, man kann vielleicht abschätzen, was funktionieren könnte. Aber ansonsten ist es wie auch sonst bei im weitesten Sinne Organisationsarbeit. Echte Sicherheiten gibt es nicht. In Mikropolitik steckt ja Politik. Ja. Und worüber ich auch mal nachgedacht habe, ist ja so, also welche Muster oder Eigenschaften, die wir in dem normalen politischen Betrieb sehen, gibt es eigentlich auch sozusagen in der Mikropolitik oder in Organisationen. Also solche Sachen, wer geht in Führung, wer exponiert sich für ein Thema, welches Thema wird überhaupt als kritisch oder wichtig oder handlungswert positioniert, welche Dringlichkeit wird da erzeugt, welche Zahlen präsentiert man, um das zu unterfüttern, die vermeintlich nur zu einem Schluss führen. Also da gibt es, glaube ich, sehr viele Parallelen.
Hier ist der Begriff Politik dann nicht ganz zufällig in das Wort reingeraten. Ja, in gewisser Weise steckt ja auch immer noch dieses Thema Wiederwahl drin, ob man jetzt nun durch Bürger gewählt wird oder ob man, wie du es vorhin ja auch gesagt hast, durch Mitarbeitende wählen ja eigentlich auch ihren Vorgesetzten. Das ist ja nicht, dass der vom Himmel fällt und dann macht man das einfach bis zum Ende seiner Tage. Ich glaube, die Jahre sind vorbei, wo das so war. Dafür wechseln Leute viel zu häufig ihren Arbeitgeber und sagen, das da passt mir übrigens gerade nicht mehr, ich mache was anderes.
Ja, und ab und zu soll es auch zu so Art Misstrauensvoten kommen. Hat man auch schon mal gehört.
Ich erinnere mich zu erinnern, dass es bei der Firma Haier übrigens gang und gäbe ist, ne? Dass da die Mitarbeitenden tatsächlich den Geschäftsführer des Kleinstunternehmens, dass die Misstrauensvoten in der Richtung stellen können. Da ist das sogar formalisiert, was ich auch ganz interessant finde, dass man solche Regeln tatsächlich formalisieren kann. Wenn man sie formalisieren kann, so geht der Satz richtig, ja, im Grunde genommen etwas transparent macht. Und das wäre noch eine Frage, da würde ich gerne nochmal hin. Was denn eigentlich, wenn Mikropolitik transparent wird, wenn man die sieht, wenn man die sichtbar macht? Wir haben ja am Anfang gesagt, Mikropolitik ist eigentlich das Unsichtbare, was uns immer gibt. Oder durch das Analysieren wird dadurch Mikropolitik sichtbar als Mikropolitik oder werden Verhältnisse und Strukturen sichtbar?
Also um das zuerst zu beantworten, aus meiner Sicht, also irgendwie beides. Also das sind halt Sichtwinkel oder Suchscheinwerfer, wenn man das so nennen will. Aber es gehört in dieses Set rein. Also ich kann nur von mir selber sprechen. Ich spreche, wenn ich Leute berate, auch ganz konkret diesen Begriff an. Ja? Oder verwende den oder erkläre den auch. Das mache ich schon. Aber um das dann mit Inhalt zu füllen, das sind eben diese Dimensionen. Ja? Also Interessen, Macht, Formalstruktur, Vorgeschichte. So nach solchen Dingen kann man fragen. Ja? Und das andere ist, also es kommt immer, mein erster Impuls, als du gefragt hast, wenn es sichtbar wird, war eigentlich, ich hätte am liebsten gesagt, nichts Gutes. Aber so einfach ist die Antwort auch nicht. Ja? Weil es ist halt, ich glaube, es gibt halt einen Teil, den kann man zeigen und den kann man auch positiv nutzen. Also wenn man zum Beispiel signalisiert hier, wir haben hier Gespräche geführt, wir sehen hier Handlungsbedarf. Also man macht einen, den Teil, den man zeigen kann, weil er konstruktiv ist, den macht man auch transparent, den legt man hin oder den bringt man in eine Arena. Das kann man, glaube ich, machen oder ist oft ein guter Schachzug. Aber es gibt auch Punkte, über die, wo man sich nichts Gutes tut, wenn man darüber spricht, sozusagen. Jetzt nicht manipulativ, sondern weil die halt einfach falsch verstanden werden. Also das auf den Tisch zu legen, allgemein, ist eher nicht ratsam. Sondern die Facetten daraus, die man verwendet, die kann man auf den Tisch legen. Und die können auch konstruktiv genutzt werden, das glaube ich schon.
Da würde ich mich anschließen, weil ja auch eins sehr sicher ist, Mikropolitik verschwindet halt nicht, nur weil ich irgendwie die Verhältnisse verändert habe. Sondern Mikropolitik bleibt ja da. Aus den genannten Gründen, weil es immer irgendwelche Machtkonstellationen gibt, weil es immer lokale Rationalitäten gibt, die ein Akteur durchsetzen will, weil es immer einen bestimmten Zweck gibt, den jemand verfolgt. Und solange wie das ist und es glücklicherweise in Organisation mehrere Möglichkeiten für Zwecke und Möglichkeitsräume gibt, weil es auch immer Kontingenz gibt und sich deshalb sowieso die Sachen anders darstellen können, als man sich das gedacht hat, ist das auch gut, dass wir quasi damit so eine Art Analysemöglichkeit bekommen, um auf die Situation drauf zu gucken. Meine Hoffnung war, wenn man die einzelnen Bestandteile, diese Facetten auf den Tisch legt, dass die damit dann zumindest mal der Beginn einer Besprechbarkeit wären. Ja, dass man so eine Diskursarena hinstellt, in der man sagen kann, ich bin zu meinem Standpunkt gekommen, weil A, B, C, D, E, F, G als Variablen da waren und ich glaube das und das, da glaube ich halt gerade weniger. Das würde ich aber eher glauben, wenn Folgendes passieren würde. Wenn man das schafft, muss man ja gar nicht sagen, hier ist übrigens gerade ein mikropolitischer Diskurs am Start, sondern wir versuchen gerade auszuhandeln, woran wir gemeinschaftlich eher glauben können und was eher nützlich ist für die Organisation.
Ja, klar, aber dass sowas passiert, also ist natürlich immer sehr allgemein, aber das erfordert einen hohen Reifegrad oder man muss die Leute gut dahin führen. Ne? Also dass diese, was ich vorhin Verhandlung genannt habe, das wäre ja ein Beispiel dafür, dass das halt passieren kann. Weil eben, es gibt halt ganz viele Einflussfaktoren. Ja? Wie gesagt, man hat irgendwelche Backstories, irgendwelche anderen Projekte, irgendwelche sonstigen Sachen, wo es knirscht. Ja? Das ist auch normal in komplexen Organisationen oder Unternehmen. Ja, das ist ja auch sowas, das wird teilweise ja, wenn es Probleme gibt, wird es immer so, es wird problematisiert, aber eigentlich, das heißt ja, es sei normal, dass sowas nicht passiert und das ist ja Blödsinn. Das deckt sich ja nicht mit den Erfahrungen, die alle so machen. Ja. Also insofern, das ist ja auch ein bisschen so ein Paradoxon, finde ich eigentlich. Also Probleme sind schlimm, aber trotzdem sind sie überall und ständig und trotzdem gibt es viele Unternehmen, die gutes Geld verdienen, trotz all ihrer Probleme. Also irgendwie ist das ja schon auch so eine Framing-Sache, sag ich mal. Ja. Aber am Ende kommt man eben zu dem Punkt, was ist besprechbar und in welchem Kontext? Und was haben die Beteiligten für ein Standing und für eine Selbstpositionierung?
Absolut. Und so gesehen würde ich sagen, können wir die Hörerinnen und Hörer mal auffordern, in den nächsten Tagen und Wochen zu beobachten, wo in euren Organisationen eigentlich Regeln und Dinge existieren, die formal da sind, aber kreativ interpretiert werden, mit denen umgegangen wird und die ganz neu interpretiert werden. Und dann könnt ihr euch ja mal selber fragen, wäre das eigentlich besser, wenn sich alle strikt an die Regeln hielten, oder wäre die Organisation dann handlungsunfähig? Und wer profitiert denn eigentlich davon, dass Dinge so sind, wie sie sind? Und wer profitiert eigentlich davon, dass die Sachen interpretiert werden, so wie sie interpretiert werden? Gregor, vielen Dank. Das war ein sehr schönes Gespräch.
Vielen Dank. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Unsere heutige Reise endet und unser Kompass führt uns zurück zu vertrauten Ufern. Die gemeinsam gehobenen Schätze, Theorien, Ideen und Einsichten sind Werkzeuge für die Zukunft, bereit, genutzt zu werden. Vielen Dank, dass ihr uns auf dieser Reise begleitet habt. Bis zum nächsten Mal, wenn wir erneut den Anker lichten und uns aufmachen, um die Geheimnisse der Organisation zu entschlüsseln.